Ich habe 4 Wortteppiche oder auch Gedankenteppiche Ihnen notiert. Ich habe die so schnell durchgegangen. Wenn Sie eine Sicht haben wollen, wie sieht eigentlich Gott dieses Leben? Es gab auch eine Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, über Gott und Satan und wie das dann zusammenhängt. Lesen Sie doch mal Sprüche 1, 16, Vers 1 bis 9 aufmerksam durch. Das wäre einfach so eine Empfehlung. Auch übrigens, heute Nachmittag ist ein stiller Nachmittag. Das könnte so ein Abschnitt sein, wenn Sie ringen um die Frage der Souveränität Gottes und der Verantwortlichkeit des Menschen, die nicht, ach, Theologen haben immer doppelte Blödsinn gemacht, die haben immer auf eine Ecke aufgelöst. Ich lasse es einfach stehen. Gott ist absolut souverän, absolut bis ins kleinste Detail. Und es ist kein Fatalismus wie im Islam, überhaupt nicht, weil der Mensch ist voll verantwortlich. Bringen Sie mir das auf eine Reihe, es geht gar nicht. Ich lasse beides stehen. Es steht beides in der Bibel und an hunderten von Stellen. Hören Sie auf, das Ganze immer irgendwie zusammenzubringen, zu synthetisieren. Den sagt man, das ist komplementaristisches Denken. Das ist übrigens ein Denken, das in der Physik im 20. Jahrhundert entwickelt worden ist. Die sagen in gewissen Dingen, es ist ähnlich wie mit unserem Blickfeld. Ich habe 2 Hände. Sehen Sie diese? 2 Hände. Im Moment sehe ich keine der 2 Hände, weil ich unter 180 Grad habe. Wenn ich hier hinschaue, sehe ich diese Hand, die Souveränität Gottes. Sind Sie einverstanden? Ich sehe nur diese Hand. Ich sehe die andere nicht, aber ich weiß, sie ist da. Ich kann sie nicht sehen. Und jetzt schaue ich hier hin und sehe die Verantwortung des Menschen. Ich sehe nur diese. Und diese, ich weiß aber, die andere ist auch da. Und gleichzeitig kann ich es nicht in den Blick nehmen. Warum? Weil der Mensch begrenzt ist. Und wir Menschen wollen diese Begrenzung auflösen. Hört auf damit. Lest die Bibel, lest die ganze Bibel und nehmt Dinge an, die gleichzeitig sind und unser Verstand übersteigen. 16 Vers 1 bis 9 hilft uns darin. Der Dummkopf mit den tierischen Eigenschaften ist Kapitel 26 Vers 1 bis 12. Ein Ausleger sagt, in diesem Abschnitt ist auch die ganze Poesie mit allen Varianten enthalten, mit allen möglichen. Das ist eigentlich die Reichhaltigkeit der hebräischen Poesie, da kann ich jetzt heute Morgen nicht so stark darauf eingehen, ist eigentlich in diesen Versen enthalten, mit Vergleichen, mit Übertreibungen. Ach, das ist wunderbar, einfach. Und den Schlussfolgerungen, den Catchwords und ach, wunderbarer Abschnitt. Der Zyklus der Sucht, 23, Vers 29 bis 35, der Trottel, der immer wieder selber macht, obwohl es ihn in den Ruin treibt oder gerade weil es ihn in den Ruin treibt. Und dann das, noch einen solchen Zusammenhang, die Sorgfalt als Vorgesetzter und das Vorgesetzte nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch von einer Herde, von Tieren, von Kindern. Wenn Sie als Lehrer arbeiten oder als Kindergärtnerin oder was auch immer, wunderbarer Text, das uns immer wieder aufmerksam macht auf die Verantwortung und die Aufgabe eines Hirten. 27, Vers 23 bis 27. Ich möchte Sie gerne ausrüsten diesen Morgen mit einer Begeisterung für eine Perspektive einer weisen Lebensführung aus der Sicht Gottes, die, wie ich es nochmals zusammenfasse, wie ich es vorher gesagt habe, die das Ganze in den Blick nimmt, alle Probleme, nichts ausblendet, auch alle Freuden, die auf dem richtigen Fundament beruht, der Furcht des Herrn, ein ehrfurchtsgebietender Gott, der sich Menschen sucht, die ihn fürchten und ihn an erste Stelle setzen, auch oftmals zeitig an die erste Stelle setzen und die in dieser Optik auch seine Schöpfung weiterentwickeln. Er möchte gerne Weise, die nicht auf sich selbst gerichtet sind, sondern den Schatz weitergeben, der nächsten Generation. Ich betone das sehr, weil das so verloren gegangen ist. Er möchte gerne Menschen, die richtig Antwort geben, sagen, wähle die Weisheit. Darum dieser Schrei dieser personifizierten Weisheit in Kapitel 1 und 9. Hört doch bitte, ich habe alles vorbereitet, es steht alles da. Und er möchte gerne Menschen, die nicht nur einfach schnell was konsumieren und sagen, so jetzt stimmt es für mich wieder, sondern die über ihn nachdenken, über das Leben nachdenken, vorlesen, auswendig lernen, aufschreiben, wiederholen, sinnen. Manche sagen sogar noch, irgendwas Handwerkliches daraus schnitzen oder malen oder was auch immer dann. Das ist eine Fortsetzung davon. Was Beständiges schaffen. Und die Sprüche ist wie alles, wie im echten Leben. Das ist alles gemischt mit rotem Faden. Ich möchte Ihnen gerne in diesem zweiten Teil einige Hilfestellungen geben, um dieses Buch noch besser zu durchdringen und auch mit größerem Gewinn zu lesen. Ich möchte gerne noch mehr auf die wahre Weisheit eingehen. Die wahre Weisheit, ich nenne einige Kennzeichen dieser Weisheit, ist auf das ganze Leben gerichtet. Wenn Sie die Sprüche lesen, dann lesen Sie über die Arbeit. Sie lesen zum Beispiel sehr viel über Arbeit. Fällt einfach auf. Es geht immer wieder um die Arbeit. Sie sehen ja jetzt jemanden, der die Furcht des Herrn kennt, der arbeitet. So viel und so gut er kann und er ruht auch wieder. Das kommt dann morgen im Prediger. Das ganze Leben in den Blick. Es geht um Gottesdienst. Es geht um Ehe. Es geht um Kinder. Es geht um Nachbarn. Und es geht auch um Stadt, Volk und Land. Lesen Sie mal alle Stellen durch, wo von Stadt, von Fürst, von Volk, von Land gesprochen wird. Ganz viel politische Ethik ist verpackt in diesen Sprüchen. Sehr interessant. Diese Lebensbereiche ist so schön, das mal einfach zu nehmen. Was ich gemacht habe, wenn ich ordne die Sprüche, dann ordne ich sie nach Lebensbereichen. Schauen Sie sich mal alles an, was über Ehe steht. Ach ja, schauen wir uns doch mal ein paar Stellen an. Ich kann es fast nicht aushalten, das nur so allgemein zu sagen. Meine Lieblingsstelle meiner Söhne ist, ich muss sie schnell suchen, ist im Kapitel 11, Vers 22. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen steht. Bei mir steht es so. Und selbstverständlich ist bei meinen Söhnen, betrifft es dann nicht die Männer, sondern die Frauen. Ja, ja, typisch. Na, es gibt auch genügend Stellen über die Männer. Ein goldener Ring in dem Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Was für eine kräftige Aussage. Ach, haben Sie gewusst, dass es in den Sprüchen steht? Aber es steht auch 12, Vers 4. Eine tugendhafte Frau ist was? Die Krone ihres Mannes. Aber eine schändliche ist wie Fraß in seinen Gebeinen. Oder da steht zum Beispiel, es ist schlimmer, ständig unter einem tropfenden Dach zu leben, als mit einer nörglerischen Frau zusammen. Das steht ja da viermal sogar. Ja, da steht ganz viel. Und es stehen noch viele weiter. Und es stehen auch ganz schöne Dinge. Es steht zum Beispiel, eine verständige Frau, die kannst du dir nicht erarbeiten. Das Erbe kommt den Vätern, aber eine verständige Frau kommt von dem Herrn. 18, Vers 22 ist es, glaube ich. Steht zweimal, etwas in unterschiedlicher. Ja, genau. 18, Vers 22 ist die eine Stelle. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Jetzt muss ich in die anders angestrichene Bibel gehen, um die andere Stelle zu finden. Mal schauen, ob ich es finde. Gleich ist irgendwo in 19 nochmals eine Stelle. 14. Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn. 19, Vers 14. Also es geht um das ganze Leben. Und wenn man das ordnen möchte, kann man es mal nach so verschiedenen Lebensbereichen tun. Machen Sie das, das ist hochspannend. Diese wahre Weisheit findet vor Gott statt. Das habe ich jetzt oft betont. Die Reformatoren haben immer gesagt, coram Deo, Leben vor Gott, jeden Moment. Da denken wir, oh, es ist mir etwas zu nahe. Ne? Jeden Moment, wirklich jeden Moment. Auch im stillen Moment, abends um 23 Uhr vor dem PC, wenn ich die blöden Bilder aufmachen will. Oh, über Pornografie steht sehr viel, ich komme gleich darauf. Pornografie ist ein wichtiges Thema der Sprüche. Das möchte ich nicht auslassen. Genau, jeden Moment. Und darum steht sehr oft von Weg und von Schritte. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Achte auf deine Schritte und deinen Weg, Weg, Schritte. Wenn ihr mal nach diesen beiden Stichwörtern sucht, dann werdet ihr immer wieder diese Betonung finden. Es geht um unser Leben, Tag für Tag, Schritt für Schritt, Moment für Moment vor Gott. Drittens, wahre Weisheit versteht sich als Wachstums- und Reifeprozess. Es ist ein Wachstums- und ein Reifeprozess. Kapitel 2, Vers 1 bis 4, das muss ich mit Ihnen noch lesen, diese Verse. Die sind so echt gut. Die tun uns auch so gut und sind so nötig, immer wieder gehört zu werden. Das ist einer dieser kurzen Gedichte. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Sagen wir mal kurze Gedichte mit einem sorgenden Aufruf dahinter an diesen Sohn, an diese, die diese Weisheit hören. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bewahrst, sodass du dein Ohr leist. Merken Sie dieses Verben? Hören Sie mir bitte zu, ruft Ihnen Gott durch die Sprüche zu. Hören Sie mir zu, es gibt hier ganz viel zu lernen, wenn Sie hören möchten. sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du, was steht in Vers 3? Wenn du um Verständnis anrufst, stehst. Anrufen, was ist anrufen? Wie steht für anderen? Beten. Aha, da ist das drin. Beten gehört auch dazu, natürlich. Also bewahren, Ohrleihen, beten, um Einsicht. Was steht bei Ihnen? Um was sollen wir? Um Einsicht? Flehen. Flehen ist etwas viel Stärkeres. Flehen heißt wirklich, bitte, bitte. Haben Sie schon mal ein Kind gesehen, das gefleht hat? Dann wissen Sie, was Flehen ist. Positives Flehen vor Gott ist wirklich, ich sage, bitte gib mir diese Weisheit für meinen Vorgesetzten. Bitte hilf mir im Umgang mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann. Ich flehe dich darum an. Und Gott sagt, er freut sich darüber, wenn wir zu ihm flehen. Warum? Weil er dann der Wirkliche ist, der er ist, der Helfende. Sonst sind wir immer selber im Ruder und sagen, ja, wir können uns selbst helfen. Das hat mir ja gestern eine Frau am Abend gesagt. Sie hat mir manchmal das Gefühl, die Christen sagen alle zueinander, mir geht's gut, ich brauche keine Hilfe. Dann sage ich Ihnen heute Morgen, der Haniel ist sehr bedürftig. Er braucht dringend die Hilfe des Herrn. Jeden Moment, was denken Sie denn? Wenn wir um Einsicht flehen, und dann steht noch was in Vers 4, was steht, was machen wir? Wer sind die Verben hier? Was machen wir, Vers 4? Suchen. Haben Sie schon mal was gesucht? Merken Sie, wie sich Ihre Konzentration, oh, wenn ich den Schlüssel verloren geht, oh, dann beginnen wir zu suchen. Merken Sie, was dann passiert? Alle Gedanken, die ganze Energie, es geht uns ein Stoß durch den Körper, wir sagen, oh, wo ist der Schlüssel? Ich muss den Schlüssel finden. Und das meinte, dass Sie nach dieser Erkenntnis suchen, nach dieser Weisheit. Wie soll ich mit meinem Nachbarn umgehen? Nachbarn ist auch ein Thema in den Sprüchen. Wie soll ich mit diesem pingeligen Nachbarn umgehen? Aus einer Sicht, die dir gefällt. Bitte. Und dann begeben wir uns auf die Suche. Ja, wo suchen wir? Wir lesen das Buch der Sprüche. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Merken Sie, wieder die Furcht des Herrn. Die kommt auch immer wieder im Buch vor. Es ist hochspannend, diesen Stellen der Furcht des Herrn nachzugehen. Das schreibe ich vielleicht noch auf. Das ist auch ein Gold wert, einfach mal die Stellen zu lesen. Die Furcht des Herrn kommt. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Es ist ja auch eine Zusage. Und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn wer gibt Weisheit? Der Herr gibt Weisheit. Ach, das ist ein schöner Titel. Wahre Weisheit. Der Herr gibt Weisheit. Muss ich noch hinschreiben. Sprüche 2, Vers 6. Eigentlich ist das so, dieses. Er möchte gerne der Gebende sein. Und wir dürfen die dankbaren, suchenden, flehenden, betenden, nachhirnenden und dankbar empfangen werden. Das ist dieser Wachstums- und Reifeprozess, den die Sprüche beschreibt, des wahren Weisen. Es zielt immer aufs Herz. Auch die Stellen, wo Herz vorkommt, empfehle ich Ihnen herzlich zu lesen. Der bekannteste ist natürlich Kapitel 4, Vers 23. 4, Vers 23, das ist eine Schlüsselstelle des Buches. 4, Vers 23, was steht da? Es steht, mehr als alles andere. Oh, da passe ich auf. Da kommt eine Priorität. Mehr als alles andere. Aha, darum ringen wir ja, weil heute alles gleichzeitig möglich ist. Achte ich immer auf Stellen, wo steht mehr als alles andere. Eines tut dir Not oder solche Dinge. Oder das ist der Wille Gottes, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Oh, spannend, ne? Zurück in Sprüche. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und eine andere Übersetzung übersetzt, neues Leben ist es, denn von dort gehen alle Entscheidungen aus. Das ist sehr gut übertragen. Von dort gehen alle Entscheidungen aus. Das Herz ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Das sagt er. Es richtet sich an die Kommandobrücke und an die Schaltzentrale. Und er sagt, unser Denken, ihr kennt es langsam, unser Wille, und unsere Gefühle, alles zusammen hat Gott gemacht und er möchte das Heiligen verändern und er möchte, dass wir unsere Schaltzentrale anders einstellen, so einstellen und so navigieren, dass wir eben langfristig glückliche Menschen sind, die Gott dienen können. Wahre Weisheit heißt aufnehmen und gehorchen. Und ich möchte dieses und betonen. Jesus sagt an einer Stelle, wer seinen Willen tut, wird erfahren, also glaube ich, Johannes 7 irgendwo in einem Vers. Das ist am Schluss daran. Nicht, dass wir sagen, so, jetzt haben wir das wunderbar gesammelt, die 63 Punkte der Beziehungen der Menschen aus diesem Buch habe ich gesammelt, sondern wir wollen es aufnehmen und gehorchen. Das heißt, zielt aufs Herz und aufnehmen und gehorchen. Wir wollen es gerne tun. Die Sprüche fordert oft aus, tut's, bewahrt's und handelt danach. Lebt so. Und ich schwinge in Klammern dazu und dabei fallen wir hin und stehen wieder auf. Fallen wieder hin und stehen wieder auf. Fallen wieder hin, stehen wieder auf. Kein Perfektionismus. Wir sollen gehorchen. Übrigens ist spannend, dass im Neuen Testament Glauben und Gehorchen zusammenhängen. Glaubensgehorsam gibt es sogar in diesem Wort. Genau. Glauben heißt einfach tun, ausführen in einer Zuversicht, dass es gut kommt, wenn er es sagt. Und dann am Schluss vielleicht noch ein Punkt, den Verstand benutzen, ohne darauf abzustützen. Reimt sich sogar nicht. Reimt sich sogar noch, ohne darauf abzustützen. Sprüche 3, Vers 5. Nehmen manche als Hinweis, dass der Verstand nicht wichtig sei, das stimmt gar nicht. Es heißt dort, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gerade das Buch appelliert ja an das Verständnis und an den Verstand. Das hatte Gott auch geschaffen, aber wir sollen uns nicht darauf verlassen. Ich habe gesagt, die starke, geistesgeschichtliche starke Reaktion auf den Rationalismus, auf die Überbetonung des Verstandes, ist im Moment die Überbetonung der Gefühle, die mit dem Individualismus zusammenhängen. Das ist eine gesellschaftliche Krankheit und es geht nicht darum, die Gefühle herauszuholen, sondern sie hereinzubringen und mit auch dem Verstand zusammenzubringen und dem Willen, dann das zu tun. Integrativ. Wahre Weisheit bewahrt. Wahre Weisheit bewahrt vor der bösen Frau. Ich habe ja alles aufgeschrieben, ihr könnt es am Schluss fotografieren. Bewahrt vor der bösen Frau. Sagen wir, was vor der bösen Frau? Was ist denn hier los? Kommen hier einfach die Frauen dran? Nee, eigentlich sind die Trottel, sind die Männer. Das mal mache ich es mal auf die umgekehrte Seite. Lest mit mir mal Sprüche 7. Sprüche Kapitel 7. 5 bis 7 sind eigentlich drei Kapitel, die für Pornografie, für das Übel der Pornografie als Gegengift in der Bibel, bin ich überzeugt, aufgeschrieben worden sind. Und Kapitel 7 handelt von einem Dummkopf, von einem Mann. Als ich, und das ist die Weisheit, die da redet, als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute, spannend, ne? Es wird eine Erzähler- und Beobachterperspektive eingenommen, und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht, eben einen solchen Dummkopf. Es geht immer um die zwei Wege. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel und betrat den Weg zu ihrem Haus. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. In der Dämmerung, am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht. Das sage ich am falschen Ort, zur falschen Zeit. Als es dunkelte, siehe, da lief ihm eine Frau entgegen. Er sprang ihm die Versuchung an, den Computer aufzutun. In Hurenkleidung, nein, nicht mal, manchmal kommt es sogar einfach, es poppt auf. Es springt die Versuchung an. Da lief ihm die Frau entgegen in Hurenkleidung mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos. Es beginnt zu ziehen, zu reißen wie ein Strom. Ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Da ergriff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm, ich war wie ein Friedensopfer unschuldig, es ist nur heute Abend, nur dieses eine Mal und ich habe ja, mir geht's wirklich nicht so gut und ich bin eigentlich der Ärmste und heute habe ich meine Gelübde bezahlt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, ich verspreche dir Glück, ich verspreche dir den Flash, ich verspreche dir die echte Abwechslung. Um eifrig dein Angesicht zu suchen und ich fand dich auf. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt. Du denkst gar nicht, was für geile Bilder das sind. Mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Es wird nicht so langweilig sein wie mein Alltag. Nein, ganz sicher nicht. Es wird mich erregen, es wird mir was geben, was ich sonst nicht bekomme. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Moment, wo lese ich da hier? Sprüche 7. Guten Tag, meine lieben Leute, meine lieben Birkenkursteilnehmende. Es ist die ganze Realität. Sprüche 7. Denn der Mann ist nicht zu Hause, aha, verheiratet, noch spannender. Er ist auf eine weite Reise gegangen, er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmonds wieder heim. Wer weiß, ob es richtig ist, interessiert auch gar nicht, wahrscheinlich lügt es sowieso. Natürlich ist es eine Lüge, die Frauen oder die Männer oder was auch immer darauf auf diesen Bildern ist, das sind Sexsklaven. Das ist eine Scheinwelt. Genau, das ist es hier. Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, so dass er plötzlich nachlief wie ein was? Wie ein Ochse oder ein Stier zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren, bis ihm der Pfeil, zweites Bild, die Leber spaltet. Was passiert, wenn die Leber spaltet? Ich weiß es, ich bin nicht medizinisch ausgebildet. Geht so ziemlich aufs Zentrum, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. Ich sehe ihn flattern, jetzt haben sie ihn. So hört auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre sich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet. Verwundet? Was ist denn verwundet? Ich höre noch einfach vom PC weggehen und einfach, ja, wow, das ist eine, puh, das sieht niemand. Nur ich allein vor dem Computer hat doch keinen Einfluss. Das hat gröbsten Einfluss auf Gott, deine Beziehung zu Gott. Sie verhindert wahre Weisheit, sie versperrt dein Leben und sie hat Einfluss nicht nur auf deine künftigen Beziehungen und auf deine gegenwärtige Ehebeziehung, sie hat auch Einfluss auf deine Gemeinde, auf dein geistliches Wachstum und sie hat Einfluss auf die nächste Generation. Sünde hat immer soziale Konsequenzen und gerade wenn man nie darüber redet, übernehmen es die Kinder. Haben Sie es schon gemerkt? Über was man nicht spricht, übernehmen die Kinder. Über was haben sie nie gesprochen? Das werden die Kinder ziemlich sicher übernehmen. Lassen Sie mich diese Dramatik nicht untertreiben. Die Bibel ist sehr aktuell. Sie ist wie ein Schwert, das in unsere Gegenwart schneidet. Eine andere Frau hat gesagt, Sie haben sicher Kämpfe in diesen Tagen. Oh ja, natürlich, klar. Der Feind hat kein Interesse, dass ich Ihnen Sprüche 7 in den Alltag des 21. Jahrhunderts übersetze. Sicher. Und das ist das Leben, Tag für Tag vor Gott. 5 und 6, ich kann jetzt nicht alles lesen, zeigt Ihnen immer wieder, ich schlage in der Bibelstellen noch auf, 5 Vers 9 bis 11 und Kapitel 6 Vers 24 F. Lesen Sie, wenn Sie denken, das ist kein Problem, lesen Sie mal alle Konsequenzen, die in diesen Versen aufgezählt werden. Das ist schrecklich. Es ist der totale soziale Ruin. Solche Dinge zu tun. Sie denken, ja, ja, wenn ich es einmal tue, eben genau, das ist es, das einmal tun. Dann kommt eben dieser Zyklus der Sucht, den habe ich vorher Ihnen aufgeschrieben, das genau, das bezieht sich nicht nur auf Alkohol, das bezieht sich auf alle Süchte. Und es ist eine wirkliche, es haben Leute gesagt, es ist eine Epidemie unserer Zeit. Ich muss nicht mehr an den Kiosk gehen wie früher und diese Hefte holen und in die Tageszeitung einpacken, nein, sondern es geht so einfach. Ein Klick und schon ist es da. Lass mich das wirklich sagen. Es ist gewaltig am Wachsen. Und wenn wir wirklich standhaft bleiben wollen, eine Kampflinie unserer Tage ist Sprüche 5 bis 7, bin ich überzeugt. Eine Kampflinie unserer Tage ist Sprüche 5 bis 7. Warum? Die wahre Weisheit möchte uns bewahren vor dem Abirren. Und er möchte auch uns bewahren vor fatalen Folgen. Sie lesen immer wieder über die Folgen in den Sprüchen. Was wird passieren, wenn? Dann wird das passieren. Lesen Sie mal immer die Folgen, weil die es hat, auch die negativen Folgen. Weil die Sprüche, die ruft ja, die Weisheit ruft und sagt, bitte hör mich doch zu. Und es geht nicht so, dass wir einfach sagen können, so jetzt mache ich mir einen 5-Tages- oder 5-Jahres-Plan und jetzt habe ich meine 7 Sicherheitsbarrieren eingerichtet. Natürlich, das ist gut. Und auf jeden Fall empfehle ich Ihnen zum Beispiel zu diesem Thema, sich überwachen zu lassen. Lassen Sie alle Geräte überwachen. Meine Geräte werden von einem Freund überwacht. Er bekommt immer einen Bericht und eine Aufforderung, mich mit mir darüber zu sprechen. Super, machen Sie das. Aber es genügt nicht. Das Wichtigste, die beste Prävention ist, vor Gott zu leben. In der Verantwortung der Gemeinschaft, Aber das Wichtigste ist, vor ihm zu leben und sich immer wieder diese Folgen vor Augen zu führen, wenn wir es nicht tun. Das macht Sprüche ganz, ganz toll und ganz feinfühlig. Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle noch sich kurz zu überlegen, wo ist denn der Unterschied dieser Sprüche zu diesen Tugenden? Es ist im Moment sehr populär, dass die Tugendethik der Griechen wieder aufkommt. Und ich verstehe es, weil die Tugenden sind so in den Hintergrund gerückt worden, dass ich heute, wenn ich Tugendethik mache mit Managern, die hören mir so zu, weil es ist so ein Bedarf. Wenn alles richtig ist, ist nichts mehr richtig. Es ist so orientierungslos und darum ist die Tugendethik eine wunderbare Möglichkeit, auch in einem säkularen Beratungsunternehmen zu arbeiten. Die Tugendethik der Griechen. Das, was hier aber ist, das geht über die Tugendethik hinaus. Was ist dann der Unterschied von der Tugendethik zu den Sprüchen? Ja eben, dass Gott, der persönlich unendliche Gott, als Ausgangspunkt genommen wird. Er ist der Ausgangspunkt, er ist das Erste. Und da muss etwas verändern, damit wir nicht von Dummköpfen zu Gerechten werden. Wenn Gott der Ausgangspunkt ist, dann ist es die Ehrfurcht, die zieht. Und nicht nur die Furcht vor der Strafe. Es ist die Ehrfurcht, die zieht. Die Priorität wird durchs Band sichtbar. Es ist nicht nur so, dass ich sage, so und jetzt jogge ich einmal im Tag, auch wenn ich einen 16-Stunden-Tag habe, sondern es macht sich auch dann sichtbar, wenn ich nach Hause komme. Es macht sich dann sichtbar, wenn ich mich niederlege. Es macht sich dann sichtbar, wenn ich ein schwieriges Gespräch führe. Es macht sich dann sichtbar, wenn ich mit den Nachbarn streite und so weiter. Es macht sich überall bemerkbar. Und es ist letztlich eben eine Antwort. Eine Antwort auf das göttliche Werben. Was meine ich damit? Es ist eine Antwort auf das göttliche Werben. Die Sprüche ist eigentlich ein gewaltiges, gigantisches Werbebuch. Es werbt dafür, Gott zum Ausgangspunkt zu nehmen, die Ehrfurcht, sich von dieser Ehrfurcht ziehen zu lassen und Priorität, dass diese Priorität im ganzen Leben sichtbar wird und dass es eigentlich dann am Schluss eine dankbare, vielleicht kann ich das noch hinzufügen, eine dankbare Antwort wird auf das göttliche Werben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige strukturierte Menschen unter Ihnen sagen, so, jetzt will ich aber noch etwas Struktur haben, sonst komme ich dann gar nicht vom Fleck. Ja. Das heißt, im ganzen Leben, in allen Lebensbereichen, nicht nur, wenn ich im Geschäft bin. Es gibt ja dieses Buch, beruflich ein Profi und privat ein Amateur. Beruflich Profi, privat Amateur, es ist schrecklich geschrieben, aber der Gedanke ist ein sehr ernüchternder. Und sehr oft ist es so, wenn Tugendethik bezieht sich immer nur auf einen Bereich und da kann man sich gut trainieren, aber die wahre Weisheit betrifft eben das ganze Leben, unsere Gesinnung. Das kommt und es drückt dann durch alle Poren durch. Das ist ein großer Unterschied. Danke, dass du nachfragst. Lieber Haniel, gib uns noch etwas Struktur für die Sprüche. Sehr gerne gebe ich diese Struktur, und zwar wie folgt. Die Sprüche haben eigentlich zwei große Teile. Mach's mal so. Nicht so begabt, vielleicht gibt es auch bessere Formen dafür. Das habe ich mir gar noch nicht überlegt. Zwei große Teile. Und zwar einen ersten Teil, 1 Vers 1, dem Autor. Wer ist der Autor der Sprüche? Nochmals. Wer genau ist Salomo? Aber war das nicht der, was? Was hat denn der alles gemacht in seinem Leben so am Schluss? Was ist denn so genau gelaufen? Frauen hat er sich genommen. Was haben wir eben vorher gelesen? Nicht über Frauen, oder? Sprüche 5, genau über das haben wir vorher gelesen. Alter schützt vor Torheit nicht, sagt man ja so schön, das stimmt wirklich. Und dann haben sich schon einige gefragt, aber wenn Salomo der Autor war, können wir dann das ernst nehmen? Ich sage es ganz anders, gerade weil Salomo der Autor war, müssen wir es unbedingt ernst nehmen. Ich habe eine Predigt gemacht, lass mich gut enden, zu Salomo. Das können Sie hören, und habe ich auch, sie ist veröffentlicht worden, zu diesem Ende Salomos. Wer ist der Autor? Und ich sage Salomo, genau dieser Salomo, der so viel Weisheit in sich vereinigte. Und Schwester Christa, glaube ich, morgen wird darauf noch mehr eingehen, der schon an einem ganz frühen Punkt in seiner Regierung fast unmerklich sagte, es gibt einen Bereich in meinem Leben, lieber Gott, den ich mit der Tür aufschreibe, privat. Das geht niemandem was an. Das war die Türe der Frau aus Ägypten, die er mitnahm ganz am Anfang in seine Herrschaft und sagte, da baue ich ein separates Häuschen. Also Häuschen so groß wie größer als der Tempel. Und ich weiß genau, die darf ich nicht in die heilige Stadt nehmen, weil das ist irgendwie nicht ganz kompatibel, aber es lässt sich auch ganz gut nebeneinander. Hm, wisst ihr schon, was ich meine? Also das war das Problem Salomos. Und da gibt es eine sogenannte Präambel oder ein Vorwort, das habe ich Ihnen vorgelesen. Dort wird der Zweck des Sprüche und das Fundament der Sprüche wird erklärt. Das Fundament ist die Furcht Gottes und, das, und der Zweck ist, wahre Weisheit zu finden und eine weise Lebensführung. Und dann haben Sie interessanterweise zwei Dinge. Eigentlich kommt dann nach diesem Vorwort, kommt zweimal ein Ruf zur Weisheit. Und dann sagt er mir eine sogenannte Spiegelstruktur. Und nochmals ein Ruf zur Weisheit, Kapitel 1 und Kapitel 9. Und dazwischen gibt es ganz viele, ich glaube ungefähr 12 oder 14 Mein Sohn-Lektionen. Streichen Sie immer an, wenn mein Sohn höre, und dann kommt wieder eine neue Lektion. Das sind Mein Sohn-Lektionen. Eine ganze Menge. Dieser erste Teil ist ziemlich zusammenhängend und manchmal fragt man sich, warum kommt jetzt schon wieder mein Sohn und jetzt schon wieder mein Sohn? Ja, wissen Sie, es geht nicht einfach darum, schnell ein Alphabet durchzurattern, die 26 besten Tipps für die Söhne, sondern es geht darum, ihr Herz zu erreichen. Und da geht es halt mal von dieser Seite, mal von dieser Seite, mal aus dieser Perspektive, mal mit diesem Thema. Aber es geht immer um das gleiche Anliegen. Nämlich, um welches Anliegen geht es? Ich habe es mir aufgeschrieben. Das geht jetzt so weit, dass ich alles aufschreibe. Um den Weg zu bewahren, um den guten Weg zu verstehen, weil Einsicht behütet, um dich vom bösen Weg zu erretten, damit du das Land in Ruhe bewohnen kannst, damit du deine Tage verlängerst, damit du Gunst und Wohlgefallen bei Gott und Menschen findest, damit dein Leib heil wird, damit du Überfluss hast, damit du sicher gehst, damit du furchtlos schläfst, damit du Gnade findest, damit du Ehre erbst, damit du gut unterscheiden kannst und damit deine Schritte nicht gehemmt sind. So viel habe ich gefunden in Kapitel 2 bis 4, schon etwa 14 Dinge. Ach, wer will das nicht? Das ist ein ziemlich schöner Katalog, was da wird. Die segensreichen Folgen, wissen Sie, ich mache es so, dass ich dann Ihnen das einfach hinhänge, diese Folgen. Dann können Sie es nachher noch fotografieren oder abschreiben oder was auch immer. Abschreiben ist eine sehr schöne Tätigkeit. Abschreiben ist eine Sprüchetätigkeit, weil beim Abschreiben bekomme ich Zeit. Und ich kann selber malen und zeichnen und Farben nehmen und entwickeln. Nicht nur fotografieren, auch mal zeichnen und abschreiben. Also ich hänge das irgendwo dahin. Die segensreichen Folgen, ist ja wunderbar. Die segensreichen Folgen dieser Vater-Sohn-Lektionen. Also zweimal ein verzweifelter Ruf der Weisheit und dann einige Vater-Sohn-Lektionen. Und dann der zweite Teil des Buches beginnt in Kapitel 10, Vers 1. Genau, das ist eine Kollektion, sagen wir den, oder verschiedene Kollektionen oder Sammlungen. Sammlungen ab Kapitel 10, Vers 1. Ich sag's gleich noch. Ihr könnt auch schreiben, Achtung, Perfektionismus lauert jetzt, wenn ich so schnell bin. Jetzt wird es wirklich hart. Sammlungen, es beginnen verschiedene Sammlungen. 10, Vers 1 bis 22, Vers 16 ist eine Sammlung. Dann 22, das habe ich auch hier noch auf dem Blatt, Vers 17 bis 24, Vers 22 sind 30 Weisheitssprüche. 30 Weisheitssprüche, dann 25. bis 29. Kapitel ist eine Sammlung und 30 und 31 sind noch zwei separate Sammlungen, also Sammlungen von Weisheitssprüchen. Sie werden immer neu begonnen, also wenn man zum Beispiel 22, Vers 17 nimmt, sie beginnen immer mit diesem charakteristischen Anfang, nämlich wieder dieser Ruf zum Hören. Kapitel 22, Vers 17 und noch eindrücklicher in Kapitel 25, Vers 1, da haben wir sogar noch einen historischen Hinweis, 25, Vers 1, auch das sind Sprüche Salomos, also sind Sprüche von Salomo, welche die Männer Hiskias, des Königs von Juda, zusammengetragen haben. Also es ist eine Sammlung, die erst unter Hiskia, man hat in der Hiskia gelebt, Salomo hat ungefähr um 950 vor Christus gelebt und Hiskia um etwa 700 vor Christus, also etwa 250 Jahre später zusammengetragen wurden. Kapitel 30 sind dann nochmals Reden von Agur und dann von Lemuel, die Ausleger rätseln über diese Namen, ob das vielleicht sind Fürsten gewesen, vielleicht Nachfolger, Talente in Salomos Reich, man weiß es einfach nicht genau, vielleicht waren es auch Nachbarfürsten oder bekannte Weise, da gehen die Vermutungen weit auseinander. Immer wenn das geschieht, ist es nicht so wichtig, ehrlich. Also ich freue mich manchmal schon über die Ausleger, die dann über solche Dinge so viel Zeit verlieren, ich habe sie einfach nicht. Ich bin einfach froh um die, die noch detaillierter sind als ich, um es umgekehrt zu sagen. Also das ist die Einteilung des Buches der Sprüche. Ich glaube, ich könnte trotzdem noch was sagen zu der Poesie, weil wenn man das hat, also wenn ihr das habt, wenn ihr wisst, im Unterschied zur heutigen Zeit, was heißt wirklich echten Rat zu bekommen, das habe ich euch versucht weiterzugeben, wenn ihr wisst, wie die Sprüche aufgebaut sind, dass es mehr eine Sammlung ist, wie das Leben mit einem roten Faden, wenn ihr wisst, was die Kennzeichen sind um wahre Weisheit, dann habt ihr den inhaltlichen Faden. Und wenn ihr auch die Idee habt, verschiedene Lebensbereiche und einzelne Ausdrücke aufmerksamer zu verfolgen, eigentlich seid ihr dann schon ausgerüstet für das Buch gut zu lesen, lesen zu können. Ich habe Ihnen etwas Struktur gegeben, das hier, und ich möchte Ihnen gerne noch einige Hinweise zur Poesie geben. Poesie ist nicht wie im Deutschen aufgebaut mit Reimen und so, oder heute sind es eigentlich keine Reime mehr, aber mit einer gewissen Metrik schon. Und ich sage Ihnen einige Formen der Poesie, die in den Sprüchen vorkommen. Also das erstens ist der Vergleich zwischen zwei Dingen mit einer Gemeinsamkeit. Sprüche 26, Vers 18 zum Beispiel. Wie ein Wahnsinniger, der feurige und todbringende Pfeile abschießt, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt. Das ist ein Vergleich. Wie ein Wahnsinniger Pfeile abschießt, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt. Hier werden zwei ganz unterschiedliche Dinge mit einer Gemeinsamkeit verglichen und es ist wert, über diese Gemeinsamkeit zu sinnen. Jemand hat geschrieben, wir lesen die Sprüche zu schnell, weil wir über diese Vergleiche so schnell hinweggehen. Die wollen gut bedacht werden. Übrigens, es ist die einzelnen Sprüche, die einzelnen Verse sind immer fraktal geordnet und immer perspektivisch. Was heißt das? Wenn wir etwas gelesen haben, in den Sprüchen ist das immer ein Aspekt. Es ist immer aus einer Perspektive gerichtet, es ist nie das Ganze. Also zum Beispiel, ich mache Ihnen ein Beispiel. Das berühmteste Beispiel der Sprüche ist Kapitel 26, Vers 4 und 5. Da steht in Vers 4, antworte den Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du nicht auch ihm gleich wirst. Also ist die Frage, wie gehe ich mit Toren um? Das ist auch einmal eine gute Überlegung. Wie gehe ich mit Toren um? Das bespreche ich auch mit meinen Söhnen. Wie gehe ich mit Toren um? Ganz eine wichtige Sache. Und da sagt Salomo, rät aus der Sicht Gottes, wir sollen nicht nach seiner Narrheit antworten. Also nicht einfach zufriedenstellen mit Antworten, sondern, was steht, warum nicht? Damit du ihm nicht gleich wirst. Wir können unser Denken anpassen, wenn wir einfach immer Gefälligkeitsantworten geben. Achtung, keine Gefälligkeitsantworten. Was steht dann in Vers 5? Antworte aber den Narren nach seiner Narrheit. Ja, aber was hat er vorher gesagt? Antworte nicht nach seiner Narrheit. Und jetzt sagt er, antworte nach seiner Narrheit. Genau, das ist eben Weisheit. Weisheit ist von der Situation abhängig und von der Perspektive. Und es ist eben nicht immer richtig, nichts zu antworten, sondern auch mal antworte dem Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für eine Weise hält. Das heißt, das kann zum Beispiel bedeuten, den närrischen Gedanken zu Ende zu denken, mit großer Freude mal einfach die Verlängerung, das fertig zu denken. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber das ist ein ganz spannender Gedanke. Wie kann ich jetzt diesen dummen Gedanken, der der andere äußert, dumm nicht, weil ich gescheiter bin, sondern weil er aus Gottes Sicht dumm ist, weitertreiben, um dem anderen vor Augen zu führen, zu was das führt. Salomo sagt, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Weisheit ist fraktal, ist perspektivisch und ist immer neu von Situation. Und manchmal wollen die Leute genau ein vorgeschriebenes Skript haben, dann muss ich das machen, dann muss ich das machen. Ja, wisst ihr, wenn wir so leben, dann lesen wir nicht mehr in der Abhängigkeit Gottes. Wir brauchen eben auch seinen Rat, wann wir was tun sollen. Also, dieser Vergleich, der kommt sehr oft vor. Jetzt muss ich schnell mal ein Blatt suchen. Genau. Ein Bild, eine Metapher. Ich habe Ihnen bereits dieses Bild, sehen Sie diese Sau noch vor sich mit dem goldenen Ring? Ich Ich bin mir sicher, Sie haben das nicht vergessen, das Bild ist. Darum werden auch diese Bilder so oft gebraucht. Man sagt manchmal auch eine Allegorie, ich nehme die deutschen Worte, ich habe für mich das Wort Bildfolge entwickelt. Bildfolgen sind solche Vergleiche, wo zum Beispiel ein Hirte gezeigt wird mit seiner Herde und ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Das ist eigentlich eine Bildfolge, die dann Salomo gebraucht. Oder, muss ich schauen, dass ich das auf ein deutsches Wort hinkriege, man sagt in der Fachsprache eine Synekdoche, das heißt ein Bild, graues Haar, für was steht das? Für das Alter. Und graues Haar, das wollen wir heute nicht mehr eigentlich haben. Ich weiß es von uns Männern, Glatzen, wie bei mir sich so abzeichnen, und graue Haare, die erinnern uns an unsere Vergänglichkeit und das nicht so. Und was ist graues Haar in den Sprüchen? Weisheit, genau, das ist ganz anders, ganz andere Betonung. Das ist eine sogenannte, das kommt oft so, man sagt nicht, wenn eine Person alt ist, sondern graues Haar ist. Das machen wir im Deutschen nicht so, aber das ist oft eine Form der Poesie. Es gibt auch solche Worte wie Kapitel 27, Vers 24, als Beispiel, Vers 24. Kein Reichtum währt ewig, 27, Vers 24, aber, oder bleibt eine Krone von Geschlecht zu Geschlecht? Also wenn wir 27, Vers 24 lesen, da ist nicht buchstäblich eine Krone gemeint, sondern was ist mit Krone gemeint? Ja, genau, die wird als Krone bezeichnet, aber in 27, Vers 24 heißt es, kein Reichtum währt ewig oder bleibt eine Krone von Geschlecht zu Geschlecht. Was meint, ist hier gemeint? Könnte sein. Seht ihr, das ist gar nicht so einfach. Muss man manchmal in einen Kommentar sogar gehen. Hier ist wahrscheinlich die Dynastie gemeint. Das heißt, es gibt ja immer wieder Herrscherwechsel. Keine Krone bleibt ewig. Also die Dynastie, die hat wieder ein Ende. Also ist auch, die Krone drückt dann etwas anderes aus. Und darum nicht zu schnell, wenn wir diese Verse wegrasen. Das ist eine Form der Poesie. Dann die Personifikation. Zum Beispiel, dass die Weisheit als Frau bezeichnet wird, die ruft. Das ist auch eine Form der Poesie. 9, Vers 1 bis 8 zum Beispiel. Oder eine Vermenschlichung, in Anführungsschlusszeichen. Man sagt in Fachsprache Anthropomorphismus, aber ich versuche es deutsch auszudrücken, eine Vermenschlichung. Zum Beispiel wird von den Augen Gottes gesprochen, die eben alles wahrnehmen in 15, Vers 7. Augen Gottes. Manchmal gibt es auch eine Untertreibung, wie in Kapitel 10, Vers 19. Dinge, die untertrieben werden. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Meint ohne Sünde nicht ab, ist eine negative Formulierung im Sinne von, da steigt die Möglichkeit zu sündigen enorm an. Eigentlich ein Understatement oder eine Untertreibung. Oder auch die Ironie kommt immer wieder mal vor, zum Beispiel Kapitel 31, Vers 6. Da sagt diese Mutter des Königs Lemuel, gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und wein den betrübten Seelen. Das ist natürlich Ironie. Man soll natürlich nicht Wein den betrübten Seelen geben, sondern es ist die Ironie, dass man oft noch sagt, ja komm, es spielt eh keine Rolle mehr, wie man eine Frau gesagt hat, am Abend gehe ich in die Badewanne und dann kippe ich mir eine Flasche Wein rein, was soll's. Genau, das ist ja dann die Ironie, eben nicht das zu tun. 31, Vers 6. Daneben, neben diesen verschiedenen Formen, also achten Sie auf Vergleiche, auf Bilder, auf Bildfolgen, auf solche Ausdrücke, graues Haar. Was meint man damit? Oder diese Krone, was ist damit gemeint? Personifikation, Vermenschlichung, Untertreibung, Ironie, es gibt eine Menge von verschiedenen Dingen. Und wenn wir so langsam, das wäre dann eine Schwierigkeitsstufe zugeschaltet, mal zum Beispiel zu sagen, wenn ich das nächste Mal die Sprüche lese, achte ich mich mal auf alle Bilder. Ich achte mal alle Bilder und immer wenn ein Bild kommt, mache ich mir einen Farbstift rein, Farbe, Bild. Am Schluss habe ich ein farbiges Sprüchebuch mit allen Bildern farbig. Wunderbar, das gibt eine wunderbare Folge, um das auch besser zu verstehen, zu beherzigen. Noch etwas Letztes zur Poesie, das habe ich ja letztes Jahr schon gezeigt anhand von Jesaja. Das ist der berühmte Parallelismus. Was meint man damit, mit diesem Parallelismus? Das sind Halbzeilen mit Bezug. Was meine ich damit? Alle diese Sprüche, wirklich alle, sind so aufgebaut. Gehen Sie mal zu 10, Vers 1. 10, Vers 1. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Da haben Sie zwei Halbzeilen mit Bezug zueinander. Einmal steht weiser Sohn und einmal steht törichter Sohn. Was ist das? Ein? Genau, aber was? Welche Art von Parallelismus? Weise, töricht ist ein Gegensatz. Genau. Es wird mit einem Gegensatz gearbeitet. Sie haben auch diese vielen Bezüge mit Sohn zweimal und mit Vater, Mutter. Übrigens spannend, dass auch immer Vater und Mutter genannt werden, nur so in Klammern. Also ein gegensätzlicher. Und Sie sehen am Kapitel 10, Vers 2, Schätze nützen nichts, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod, Gottlosigkeit, Gerechtigkeit, wieder ein Gegensatz. 10, Vers 3 ist wieder ein Gegensatz. 10, Vers 4 ist wieder ein Gegensatz. Vers 5 wieder eins, und manchmal sind es zwei und zwei Halbzeilen. Also manchmal ist es 1 plus 1, manchmal ist es 2 plus 2, manchmal ist es sogar 3 mal 2 und so weiter. Manchmal ist es aber dann kein Gegensatz, sondern ein Synonym, im Sinne von, dass die genau gleiche, das gleiche Ding nochmals in einem anderen Bild, in einer anderen Form gesagt wird, um das zu verstärken. Also eine Verstärkung. Und manchmal gibt es auch eine sogenannte Intensivierung. Oder, manche nehmen das auseinander, andere zusammen, eine Ergänzung. Das heißt, dass das, manchmal wird es gesagt, nochmals aus einer anderen Perspektive, nochmals dasselbe. Und manchmal wird sogar gesagt, es ist so und dann noch viel stärker das. Also eine Intensivierung oder eine Ergänzung. Und wenn Sie sich mal beginnen, so die Sprüche zu lesen, das ist immer spannend, sagen, was ist es genau hier für eine Form? Ah, das ist ein Gegensatz. Übrigens, innerhalb der Sprüche fällt einfach auf, dass gewisse Kapitel fast nur Gegensätze sind, ab Kapitel 10. Und dann ab Kapitel 16 sind es sehr, viel, viel mehr die synthetischen Parallelismen. Zum Beispiel, wenn Sie 16 Vers 10 nehmen, ein Gottesspruch ist auf den Lippen des Königs, beim Rechtsspruch verfehlen sich sein Mund nicht. Da ist kein Aber dazwischen, sondern es ist eine Intensivierung oder Ergänzung. Und manchmal ist es stärker einfach eine Betonung nochmals. Also je nach Kapitel werden Sie mit der Zeit entdecken, gibt es mehr gegensätzliche und mehr ergänzende Sprüche, Teppiche. Ich glaube, das genügt so. Das ist reichlich genügend technische Angaben. Was würde ich Ihnen empfehlen, also so abschließend die Sprüche zu lesen? Einige Tipps, Weisheiten, doch Tipps. Was für Tipps gebe ich Ihnen mit für die Sprüche? Lesen Sie unbedingt in der Haltung von Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Dieses Beten, dieses Suchen, dieses Flehen und dieses Zutrauen, dass Sie finden werden. Unbedingt. Das ist die Grundhaltung, um die Sprüche zu lesen. Forschen Sie eifrig nach diesen Lebensbereichen. Vielleicht interessiert es ja im Moment gerade, was es mit Erziehung auf sich hat. Dann lesen Sie mal mit dem Aspekt der Erziehung. Was kann man von dem Erzieher Salomo lernen, zum Beispiel? Oder wo wird etwas gesagt über die Erziehung? Zum Beispiel der Gedanke des frühzeitigen Prägens ist der Hauptgedanke der Erziehung. Frühzeitig prägen. Das ist eine wichtige Sache. Von klein auf an Dinge gewöhnen. Das ist ein Hauptgedanke der Erziehung. Also der Vordergrund der Erziehung steht Charakterprägung und Charakteranleitung von klein auf. Das ist eine Weisheit der Sprüche. Also forschen Sie nach diesen Lebensbereichen. Wenn Sie in einer beruflich anspruchsvollen Situation stehen, lesen Sie mal alles mit Königen zum Beispiel oder Fürsten. Und denken Sie nicht Fürst, sondern Chef. Setzen Sie einfach mal Chef ein. Und dann lesen Sie mal mit dieser Perspektive König, Chef, alle diese Verse durch. Und schreiben Sie sich diese raus. Also alle diese Lebensbereiche mal genauer angucken. Lesen Sie unbedingt auch immer mit der Perspektive, was ist denn Gottes Sicht? Und wo widerspricht sie meiner Sicht? Wo korrigiert sie meine Sicht? Und noch ein letztes. Lernen Sie Sprüche auswendig. Es ist ein Schatz, der Sie begleiten wird. Ein Schatz, der Ihnen immer wieder in den Sinn kommen wird. Und so waren Sie auch ursprünglich gemeint. das waren gesprochene Weisheitslehre. Und jemand hat gesagt, ein Spruch ist ja nichts Vollständiges, sondern er hat immer einen Gedanken und es ist eine Gedankenfolge. Und mit der Zeit wird das Wachsen, diese Weisheit in diesen Bereichen, immer wieder was dazuzunehmen. Dazu fordert uns die Sprüche, das Buch der Sprüche auf.